wird ein Sanskara erzeugt. Von dem Sanskara geht ein Vritti hervor, eine Gedankenwelle, die weiter doppelte Wünsche mit sich tragen. Dann will man es wieder und dann multipliziert man das, bis man schließlich ganz und ganz durchsetzt ist mit dem Feuer der Begierde. Wenn wir das mal grafisch bitte kurz darstellen, was passiert, wenn man jetzt so die Vorstellung hat, die im Geist, die so angezeugt werden. Die Vorstellung, die man hat, heißen Kalpanas. Unser Denken geht durch das Tor der Kalpanas. Wäre es nicht einmal schön, mit einer entsprechenden Persönlichkeit diesen Maituni, den Geschlechtsverkehr zu üben. Das ist eine Vorstellung und der Geist mischt sich alte Erfahrungen zusammen und die da im Unterbewusstsein existieren und so weiter. Als nächstes kommt es dann zu einer Emotion und dem Impuls. Wow, man fühlt jetzt an dafür ganz stark. Das ist in dem zweiten Tor. Man fühlt ganz stark. Wow, ich würde so gerne. Und das ist so, das ist ja eigentlich nur ein Ausdruck von Zuneigung. Und ach, wer will nicht Zuneigung entwickeln? Und dann geht der Impuls in die nächste Sache, in den Bereich der Sinne. Dann sind die Sinne begierig auf diese Erfahrung und dann reißen sie die Intelligenz, dann wird es sehr schwierig. Krishna sagt in der Gita, wenn einmal diese geistigen Prozesse ablaufen, der Dieb geht durch das Tor der Imagination, dann durch das Tor der Emotion und dann durch das Tor der Sinne, da wird die Intelligenz einfach weggenommen. Krishna sagt, schon wenn sich der Geist nur auf eine Sinnbefriedigung richtet, reißt er die Intelligenz eines Intelligenten weg. Erlaube es dem Dieb nicht durch die Tore zu gehen. Halt ihn aus! Auf! Dazu möchte ich euch gerne etwas vorlesen. Und Prabhupada, das ist eines meiner Lieblingszitate zu diesem, sagen wir mal, analytischen Vorgang der Wunschentwicklung. Unsere Gedanken verändern sich ständig. Das ist die Natur des Geistes. Du kannst nicht erwarten, dass selbst eine heilige Person frei davon ist, dass ihm die Gedanken kommen und dann gehen. Also, hier sagt Prabhupada, das ist natürlich, dass der Dieb am Tor der Imagination steht. Selbst bei einem Heiligen können Gedanken kommen und gehen. Vielleicht ja, vielleicht nein. Aber nach dem Denken gibt es Fühlen und Wollen. Also Emotionen und dann der mentale Impuls, der Wunsch, der Wille. Wille ist die Stufe, wo man die Gedanken in die Handlung umsetzt. Wenn du in der Lage bist, deine Intelligenz einzusetzen, dann kannst du die Gedanken töten, bevor sie sich in Aktivitäten umwandeln. Aber weil wir so sehr die Neigung haben, etwas auf unintelligente Weise zu genießen, wir sind so die unintelligenten Genießer, müssen wir täglich unsere Intelligenz schärfen, indem wir lesen, diskutieren und zu anderen predigen. Auf diese Weise sind wir sehr leicht in der Lage, alle Herausforderungen zu besiegen. Also hier tut Prabhupada einen tollen Tipp geben. Er sagt uns, wie wir mit diesen mentalen Sachen umgehen kann. Stopp ihn mit deiner Intelligenz, den Dieb, der von der Imagination, die einigermaßen natürlich noch ist, in die Emotionen und die Impulse und die Willensimpulse hineingehen. Noch ein anderes Zitat von Prabhupada. Was es bedeutet, die Intelligenz einzusetzen im Brahmachari Ashram, um nicht in Schwierigkeiten zu kommen. Man muss davon überzeugt sein, dass Sexleben ohne Ausnahme Trouble bedeutet. Wenn man deswegen in der Lage ist, das Ganze auf der Denkstufe zu stoppen, indem man nicht die Erlaubnis gibt, dass man fühlt für das, für die Sexualität, oh ja, ich will, ja. Oder oh ja, es ist ja schön, ganz zu schweigen von, dass man einen Willen dafür entwickelt und dann handelt. Prabhupada sagt jetzt etwas von sich. Ich muss euch sagen, ich bin ziemlich disgusted mit dieser schwierigen Angelegenheit der Heirat. Denn jeden Tag, fast jeden Tag, bekomme ich irgendeine Beschwerde von dem, entweder einem Ehemann oder einer Frau. Also das klappt nicht. Prabhupada hat gedacht, die Erfüllung, hat gehofft, die würden ein erfülltes Grihastha-Leben führen, aber jeden Tag kriegt er einen Beschwerdebrief und sagt, ich bin ziemlich da halte ich nicht viel davon, also ich bin ziemlich distanziert. Ja, ja. Und dann sagt er, praktisch gibt es kein, ist es nicht mein Business als Sannyasi, als Heiratsbereiter aufzutragen. Ab jetzt sanktioniere ich keine weiteren Heiraten mehr. Und diejenigen, die heiraten wollen, müssen im Voraus wissen und auch bereit sein, dass außen ein Einkommen zu machen, die Frau zu supporten, separat vom Tempel. Und wenn sie im Tempel leben wollen, muss der Ehemann und die Frau separat leben. Denn sonst, was hat das für eine Bedeutung, dass wir eine spirituelle Gesellschaft sind? Ich habe eine Konzession gemacht, aber wie kann ich etwas ermutigen, was erwiesenermaßen so viel Trouble macht? Wir sehen hier Prabhupada in einem Brief sehr offen seine Zweifel ausdrücken, dass das Ganze funktioniert. Es wäre nicht gut, wenn wir diesen Brief jetzt als einzigen Brief vom Prabhupada zitieren würden. Es ist nicht als eine Pauschalbeurteilung des Grihastha Ashrams zu sehen. Damit würden wir einen Brief zu einer Person geschrieben hat, und zu einem bestimmten Jahrgang, 72 war das, absolutieren. Aber wir sehen hier, dass das Ganze inhärente Schwierigkeiten hat. Nicht? Weil die Wünsche eben stärker werden. Es wird nicht ruhig werden. Man hat keine Ruhe vor diesen Wünschen. Es funktioniert nicht. Und es gibt Schwierigkeiten über Schwierigkeiten. Was sagt ihr dazu? Ich glaube, wir müssen in einem Brahmachari-Ashram diesen Brief zur Kenntnis nehmen. Als Brahmachari werden wir solche Briefe natürlich vorziehen und so weiter. Manchmal sagen Leute, Sex ist gesund, aber das stimmt auch nicht in dieser Form. Es heißt, du musst 32 Kilo Nahrung erzeugen, um 800 Gramm Blut zu erzeugen. 32 Kilo. Wie schwer ist das? 32 Kilo. Ein Zuckersack ist 50 Kilo schwer oder wie? 32 Kilo, das ist ganz schön viel. 32 Kilo ist, was wir etwa in einem Monat essen, sagt Jai Gopal. Ja. Jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht, was ich mit dieser Aussage. Denn ich esse wesentlich, also es gibt andere unterschiedliche Proportionen. Ne? Plus minus. Also 32, so viel also. 32 Kilo Nahrung erzeugen 800 Gramm Blut. Und 800 Gramm Blut erzeugen 20 Gramm Samen. Jetzt habt ihr die wissenschaftliche Aufgliederung. Die Transformation von der Nahrung zu Samen benötigt genau 30 Tage und 4 Stunden. So, wenn jemand Sexualität macht, tut er reinste Energie verschleudern. Es ist so, ich möchte euch gerne ein Beispiel geben. Wer von euch ist Gärtner? Du auch? Auch ein bisschen so. Hm? Salut. Ja. Wir haben hier gerade ein intensives Seminar, Matas. Ich weiß nicht, ob das für euch was ist. Also ich muss der kassettenhörenden Nachbarn sagen, hier kamen gerade einfach unverdächtig aussehende Schweizer Touristen vorbeigelaufen und haben freundlich reingegrüßt. Das waren alles drei Schweizer Mädels. In verschiedenen Altersstufen. So, stellt euch mal vor, ein Gärtner tut sorgsam einen Garten anlegen und dann nimmt er die Essenz aus dem Garten, nämlich das Öl von den Blumen, und nimmt das so raus und hat dann von einem riesen Garten so ein kleines Häufchen Öl. Statt das Öl jetzt zu den Dedis zu geben, nimmt er das so raus und gießt es den Abfluss runter. Das ist, was man tut, wenn man einfach so eine Energie, wir leben doch heute sehr wirtschaftlich und wollen nicht Energie verschwenden, nicht? Wenn wir 32 Kilo die Nahrung, das sind wie die Blumen, der Samen ist dann schließlich sind die 20 Gramm, die daraus gewonnen werden, und wenn man das verschüttet, mit einmal Sex ist alles weg. Es heißt, dass der Samen, wir sind ganz im Ayurveda jetzt, den Körper nährt, das Herz nährt und die Intelligenz. Und wenn du jetzt einfach den vergeudest, den Samen, dann hast du körperlich große Schwierigkeiten mit Erschöpfung. Im Geist und der Intelligenz hast du auch große Schöpfung, große Schwierigkeiten. Ne? Unsere Gesellschaft tut sich also körperlich und geistig und intelligenzmäßig wirklich erschöpft. Das ist auch eine ernsthafte Mahnung an die Brahmacharis, die den Sport der einsamen Leidenschaft noch pflegen, hin und wieder. Sich Gedanken zu machen über das, was sie dort tun. So, auf andere Art und Weise gesagt, redet uns der Ayurveda, du musst den Körper, den Geist und die Intelligenz unbedingt voll und ganz beschäftigen, um in der Atmosphäre der sexuellen Agitierung, in der wir uns im Westen befinden, tatsächlich das Herausfließen des Öles des Körpers zu vermeiden. Und deswegen muss man als Brahmachari sich vornehmen, diese 8 Formen des Genießens zu unterlassen, von denen 7 ja erst im Geist stattfinden. Ne? Darshan, Spashan, Keli, Kirtan, Guyabashan, Sankalpa, Adyavasaya und Kriyanivriti. Also lustvoll auf Frauen zu schauen, sie zu berühren oder umarmen oder was weiß ich, spielen, sie zu verherrlichen, im Privat mit ihnen zu sprechen, die Entschlossenheit zu machen, sich zu betätigen, sie mit dem Wunsch, sich zu betätigen, sich an sie zu wenden, und schließlich die Handlung selber. Das trennt alles, die Essenz, die wir durch die Nahrung bekommen, durch die heilige Nahrung. Ups, bin hier. Brahmacharya, wo du richtig Brahmacharya erzeugt Ojas. Das ist ein Glanz im Gesicht, der sich in Enthusiasmus ausdrückt. Ihr könnt zum Beispiel bei Dayani Gauranga ein starkes Leuchten in den Augen sehen. Das nennt sich Ojas. Das nennt sich Ojas. Das ist, oder ihr könnt bei manchen Leuten Enthusiasmus sehen für spirituelle Tätigkeiten. Das ist Ojas und Tejas. Diese Kraft, die auf physischer Weise, wir reden jetzt über den physischen Aspekt, durch das Öl des Körpers erhalten wird. Ich möchte gerne bei diesem Ölbeispiel geben, weil der andere Begriff Samen, ja, uns, ich weiß nicht, ob wir so klinisch, so, uns so wohlfühlen, immer so klinisch darüber zu sprechen. Ich finde Öl sehr, sehr gut. Die Essenz, ne? Das ist sehr wichtig für den Glanz des Gesichtes, für den Enthusiasmus. Wenn man Ojas hat, ist man auch sehr zuversichtlich. Man ist immer ein Idealist. Man sieht immer das Gute. Man kann diese mentale Kraft aufbringen. Aber wenn man zu viel von diesem Öl verliert, und so, das heißt, das Öl vergeudet, wird diese weiße Flüssigkeit schließlich, wenn nichts mehr da ist im Blut, vom Knochenmark genommen. Dies führt zu einer Schwäche im Körper, was dann die Folge hat, dass der Mensch keinen Augenkontakt aufrechthalten kann. Tut mal einem sexuell sehr tätigen Menschen für längere Zeit in die Augen schauen. Das ist für ihn das Unangenehmste, was es gibt. Der guckt weg und der kann den Augenkontakt nicht halten. Das kann auch andere Gründe sein, er kann auch schüchtern sein. Also man muss das jetzt, das ist eine ayurvedische Darstellung jetzt über den Vorteil davon, das Öl im Körper zu halten. Das ist eine ayurvedische Darstellung. Ja. Wir sind jetzt fast am Ende dieser Session. Diese sexuelle Energie sollen wir nach oben bringen. Brahmacharis heißt Urdhva-Reta, der Reta, wieder das Öl oder der Samen, geht nach oben. Das geschieht hauptsächlich durch eine, sagen wir mal, durch die geistige Ausrichtung im Leben. Deswegen haben wir so sehr Wert auf die geistige Dimension oder die mentale Dimension des Brahmacharyas gelehrt. Ich möchte ein kleines Missverständnis sagen. Wenn wir davon sprechen, dass der Samen nach oben geht, ist es nicht so, dass die weiße Flüssigkeit, die sich in dem unteren Teil des Körpers ansammelt, irgendwie nach oben gespült wird. Das wäre ein zu einfaches Verständnis. Worum es geht, ist, dass die Energie, die dieses Öl leitet im Körper, dies ist eine feinstoffliche Energie, dass die nach oben gelenkt wird. Und wir werden nachher, dazu hilft zum Beispiel Milch trinken, Asanas machen, auf dem Kopf stehen. Es gibt eine Übung, die ich gerne zeigen möchte, die sehr gut wirkt, die vielen Brahmacharis schon geholfen hat. Die werde ich euch zeigen, wenn ich sehe, dass ihr ein Interesse daran habt. Das ist eine ganz, ganz nice, super, super nice Übung. Und vor allen Dingen den Geist immer wieder auf Krishna richten. Und darüber habe ich ein ganz besonderes Kapitel genommen, mein Lieblingskapitel. Und zwar Brahmacharya in der Praxis. Das werden wir vielleicht am Nachmittag oder sonst morgen früh anfangen. Gut. Also wenn ihr zufällig, manchmal fragen wir uns im Geiste, wir sind alle ein bisschen geschädigt durch unsere zu große Vergangenheit in der materiellen Welt. Wenn ihr Enthusiasmus wollt und so, ist der Brahmacharya Ashram ideal. Man merkt das als Kirtan, manchmal bin ich gebeten von den Devotees, Kirtan zu lieben. Wenn da Brahmacharis dabei sind, ist es sehr oft so, dass man einen enthusiastischen Kirtan hinkriegt. Leider sind unsere Brahmacharis manchmal ganz schön leidenschaftlich. Das ist auch nicht so, dass wir es mit Enthusiasmus meinen. Aber wenn sie im guten Bewusstsein sind, ist da wirklich ein freudiger Enthusiasmus. Krishna zu lobpreisen und so weiter. Es gibt aber auch enthusiastische Grihastas. Das will ich immer dazu sagen, weil ich wirklich nicht möchte, dass mein Seminar zu einer Art, sagen wir mal, unausgewogenen Einschätzung des Ashrams nimmt und eine Verteufelung des anderen Ashrams. Das ist ganz, ganz entgegengesetzt einem echten Brahmacharya-Ashram. Also das bringt wirklich überhaupt nichts, diese Art von Fanatismus. Das ist eine feine Manifestation von Stolz und da ist man schon mitten wieder drin auf der materiellen Ebene. Das ist nicht das Thema. Gut, also der große Irrtum, sexuelle Erfüllung. Es ist auf einer physischen Ebene eine Verschwendung und auf einer mentalen Ebene kommen immer mehr Wünsche und Wünsche und Wünsche auf. Man kann es nicht erfüllen. Hare Krishna. Fernsehen haben sie mich mal unter Beschuss genommen. Da habe ich einfach gesagt, wenn ihr mir Leute zeigt, die glücklich sind auf dieser Ebene, dann join ich. Dann mache ich auch materielles Leben und auch diese Ausformung. Aber sei doch jetzt mal ein bisschen realistisch. Da ist nicht das Glück. Und wenn das ein Brahmachari mit großer Überzeugung sagt, dann glauben Sie das auch ein paar Minuten. Aber dann ist die Illusion wieder da und Sie reklamieren und protestieren gegen diese Aussage. Die Illusion ist schon stark. Das will ich nicht abstreiten in meinem Seminar. Es ist ein relatives Glück. Aber wenn man von einer anderen Perspektive schaut, kann man das eben als relatives Glück erkennen. Und nur unter einem bestimmten Blickwinkel. Natürlich, wenn einer das ganze Leben darauf hinarbeitet und dann hat er das, dann ist er wie ein Kind, was ein Spielzeug gekriegt hat für gewisse Zeit. Aber wenn man von einer anderen Ebene geht und alles hinterfragt, diese ganze Arbeit, die er gemacht hat, um dahin zu kommen, und das, was später kommt, da muss man sagen, er ist ein großer Narr. Gut, Hare Krishna. Damit sind wir an unsere Mittagspause gekommen. Ich bin jetzt der großen Überzeugung, dass wenn ihr Fragen habt, wir werden die nächste Session mit Fragen anfangen. Lord Ramachandra, woran kann man einen Menschen erkennen, der frei von Lust ist? Mit dieser Frage werden wir den Nachmittagsseminarteil oder ist eigentlich den Frühabendseminarteil beginnen. Es geht uns hier um die Umwandlung der starken Treibkraft, der Karma, durch die spirituelle Praxis. Es ist so, dass in jedem bedingten Körper oder in jedem bedingten Lebewesen, möchte ich sagen, natürlich starke Anhaftungen existieren. In der Urform existieren, sind diese Anhaftung auf Krishna gerichtet, dessen transzendentale Sinne der Devotee zufriedenstellen möchte. Wenn wir jedoch Krishna vergessen, dann entwickelt die Anhaftung an die materielle Welt und entwickelt Karma. Das Prema wird zu Karma. In Indien sagt man, wo immer Rama ist, gibt es kein Karma. So, deswegen dachte ich, diesen Teil anzufangen mit der Frage von Sita Devi, die Lord Ramachandra fragt, woran man einen Mensch erkennen kann, der frei von Karma ist. Und Lord Rama antwortete, der Mensch, der frei von materieller Lust ist, hat drei Qualifikationen. Zunächst einmal, er denkt niemals an das andere Geschlecht mit einer Genießerhaltung. Er denkt nicht daran, das andere Geschlecht zu genießen. Die zweite Eigenschaft eines Menschen, der frei von Karma ist, er lügt niemals. Schwindelt. Und das dritte ist, er bestraft niemals jemanden ohne Grund oder mehr als notwendig. Interessant, ne? Lord Rama sagt, wenn man einen Menschen ohne Grund bestraft oder mehr als notwendig, dann ist man noch nicht frei von Karma. Wenn diese drei Punkte erfüllt sind, kann man sehen, dass ein Mensch frei von Lust ist. Was waren noch diese drei Eigenschaften? Dada Shiva, hast du die notiert? Ja. So sehr wichtig, wenn wir uns jetzt um die Umwandlung von Karma Gedanken machen. So machen wir uns Gedanken um Kontrolle oder Regulation, Erhebung dieses starken Drives, nicht der Unterdrückung. Ihr werdet heutzutage bestimmt mit der Philosophie konfrontiert werden, dass Brahmacharya einzuhalten gefährlich ist, weil man dadurch etwas ganz Gesundes unterdrückt. Etwas Natürliches wird gesagt, unterdrückt. Ich habe hierzu mir etwas aus dem Computer genommen, das Hridayananda das Goswami einmal zitiert hat. Es ist meines Erachtens sehr, sehr wichtig für ein Brahmachari-Seminar, denn ich weiß nicht, wie sehr ihr euch schon mit dieser Frage und auseinandergesetzt habt. Wenn ihr predigt, werdet ihr hundertprozentig hören, dass jemand, der Brahmachari ist, einen natürlichen Drang unterdrückt. Das ist auch eine Philosophie, die sehr stark in der neuzeitlichen ISKCON groß wird. Man soll ja nichts unterdrücken. Und es stimmt, wenn man etwas unterdrückt, das ist erwiesen, kommt es in einer anderen ungesunden Form zum Vorschein und macht uns Schwierigkeiten. So, ich möchte euch gerne diesen hier gerne etwas drüber vorlesen. Ich denke, es ist von einer christlichen Quelle, dieses Zitat, aber das ist ganz interessant. Wir müssen uns darüber bewusst sein, dass vollkommene Keuschheit so etwas ist wie vollkommene Spendenfreudigkeit. Man kann es nicht durch rein menschliche Bemühungen erreichen. Ihr müsst euch um Gottes Hilfe bemühen. Und selbst wenn ihr Gott um Barmherzigkeit gefragt habt, dann mag es lange dauern, bis Hilfe kommt. Oder es kommt sogar weniger Hilfe, als man braucht. Das macht nichts. Nach jedem Fehlschlag, bitte um Vergebung, bring dich wieder zusammen und versuche es aufs Neue. Sehr oft gibt uns Gott zuerst nicht die Tugend, die wir anstreben, sondern einfach nur die Kraft, es aufs Neue wieder zu versuchen. Denn so wichtig wie Keuschheit ist, wir müssen uns schulen in dieser Angewohnheit. Und diese Schulung ist noch wichtiger. Also das ist typisch ein bisschen christlich so. Ich glaube, ihr hört es raus, diese Sache. So, nachdem er jetzt also gesagt hat, sei nicht ermutigt, wenn ihr es nicht gleich schafft. Gott gibt uns die Kraft und so weiter. Bringt einen schönen Punkt. Die meisten Menschen missverstehen, was die Psychologie uns über Unterdrückung sagt. In der Psychologie wird gesagt, dass unterdrückter Sex gefährlich ist. Aber Unterdrückung bedeutet nicht verdrängt. Ein unterdrückter Wunsch oder Gedanke ist etwas anderes als etwas Verdrängtes. Etwas Verdrängtes kommt ins Unterbewusstsein. Verdrängte Sexualität kommt immer wieder aufs Neue zum Vorschein. Wenn jetzt aber ein erwachsener Mann damit beschäftigt ist, einen bewussten Wunsch in ihm sich entgegenzustellen, verdrängt er nichts. Nein, ganz im Gegenteil. Diejenigen, die ernsthaft versuchen, Keuschheit zu erlangen, sind sich mehr bewusst und wissen bald mehr über ihre eigene Sexualität als irgendjemand sonst. Sie kennen ihre Wünsche so gut, wie Wellington Napoleon kannte. Oder wie Sherlock Holmes irgendwo ein Moriarty kannte. Oder wie ein Rattenfänger seine Ratten kennt. Oder ein Klempner die löchrigen Rohre. Versteht ihr? Er bringt den Punkt darüber. Wenn du einmal etwas verdrängst und wegsteckst, kommt es wieder raus. Aber wenn du bewusst dich bemühst, etwas, was in dir auftritt als ein Wunsch, nicht einzuhalten und dem zu widerstehen, ne? Dann bist du dir sehr bewusst, über was da geschieht. Es ist nicht eine Verdrängung, die ins Unterbewusstsein geschieht. Du kennst die Sache genauso gut wie ein Klempner seine löchrigen Rohre und kannst da dann gegen was unternehmen. Das ist ein interessanter Punkt, finde ich. Und ich habe ihn extra mal von einer anderen Quelle vorgetragen, weil die Leute, die die Brahmacharis angreifen, hauptsächlich das von Freud gelernt haben, ohne sich das einzugestehen, der mit seiner Theorie der Verdrängung etwas Richtiges gefunden hat. Aber wenn wir gegen etwas angehen, was wir als wenig heilsam empfinden in unserem Leben, ist das nicht eine Verdrängung. Es ist etwas, was wir kontrollieren oder regulieren, ist vielleicht besser. So, nachdem und da sind durchaus entsprechend, ja, sagen wir mal, unser Geist ist da entsprechend mit verstrickt mit diesen alten Paradigmen der Sinnbefriedigung. Was machen wir denn, wenn diese Lust da ist? Eins, was gesagt wird immer wieder, ist, dass Sadhana das Ornament eines Brahmachari ist. Sadhana erhebt den Geist. Genauso wie Service den Geist erhebt und Studium den Geist erhebt und auch gute Beziehungen, so erhebt Sadhana den Geist. Manchmal wird Sadhana im Brahmachari-Leben mit dem Sonnenaufgang verglichen. Sadhana ist wie ein Sonnenaufgang, der das Wasser der Weltlichkeit zum Verdunsten bringt. Hare Krishna. Schön gesagt, ne? Sadhana ist wie ein Sonnenaufgang, der das Wasser der Weltlichkeit zum Verdunsten bringt. Ich möchte euch an dieser Stelle, liebe Brahmacharis, sagen, dass es sehr, sehr gut ist, wenn wir einen regelmäßigen Sadhana machen. Ich möchte euch auch ehrlich bekennen, als ein älterer Bruder von euch vielleicht, dass ich manchmal mit ein bisschen Besorgnis über mein Leben reflektiere, was sehr, sehr unreguliert ist. Sehr unreguliert. Ich kenne diese Zeiten aus meiner, wo ich noch nicht diesen intensiven Predigerservice ausübte, und weiß von dem Sadhana und weiß, was für eine heilsame Wirkung der hat. Ich kenne das auch aus den Kartikpratas und aus den anderen Zeiten, wenn das Predigen mal nicht so intensiv ist. Es ist sehr, sehr, sehr gut mit dem Sadhana. Das sagen all die Heiligen Schriften, und ich möchte euch bitten, wenn immer ihr seht, dass euer Sadhana ein bisschen leidet, das heißt, dass Chan nicht mehr so aufmerksam ist. Ihr könnt eigentlich ja merken, wie euer Sadhana ist, daran, wie sehr ihr euch an Krishna erinnern könnt. Wenn ihr merkt, dass so ein bisschen Weltlichkeit im Geiste auftaucht, na ja, dann seid ehrlich und lasst den Sonnenaufgang wieder geschehen. Seid nicht, wie soll ich mich ausdrücken, seid nicht careless. Careless heißt gleichgültig und nachlässig, wenn ihr merkt, wie in euch weniger devotionale Eigenschaften auftauchen. Kann man nicht geflissentlich übersehen mit dem Adjekt, oh, ich bin ein großer Prediger oder ein großer Tanketan-Devotee oder ein großer Held. Ein großer spiritueller Held. Das ist nicht gut. Wenn wir sehen, dass wir ein bisschen bedrückt werden, es ist wichtig, den Sonnenaufgang zu geben, der das Wasser der Weltlichkeit zu verdunsten bringt. Es ist so, dass durch Sadhana eine bestimmte spirituelle Kraft in unserem Leben einsteckt, eingeht, und der Brahmachari Sadhana wird dafür sorgen, dass und diese Kraft, diese Energie, nach oben geht, die Gedanken und Taten rein werden. Wenn aber diese Kraft nach unten geht, werden die Samenproduktion groß und Druck entsteht und materielles Leid in Form von materiellen Wünschen. Ich habe in einer Schrift mal nachgeforscht. Dort wird Lust wie ein Virus angesehen, der von allen Seiten von guten Sadhana umzingelt werden muss. Das heißt auch, Fasten solle man tun, dann auch Japa und vor allen Dingen kehrt an. Wir müssen den Feind, der sich versteckt in uns, umzingeln. Wie in der, am Ende fragt Arjuna am Ende des dritten Kapitels, O Nachkomme Vrishnis, wodurch wird man denn getrieben, sündig zu handeln, sogar wider Willen, wie unter Zwang? Und Krishna erklärt dann im dritten Kapitel der Gita, Text 37, 30. Wenn die höchste Persönlichkeit Gottes sprach, ist es Lust allein, Arjuna, die aus Berührung mit der materiellen Erscheinungsweise der Leidenschaft geboren wird und sich später in Zorn umwandelt. Wie Feuer von Rauch, ein Spiegel von Staub und ein Embryo vom Mutterleib bedeckt ist, so wird das Lebewesen von verschiedenen Graden dieser Lust bedeckt. So wird das reine Bewusstsein des weisen Lebewesens von seiner ewigen Feindin in der Form von Lust bedeckt, die niemals befriedigt werden kann und die wie Feuer brennt. Die Sinne, der Geist und die Intelligenz sind die Wohnstätten der Lust. Durch sie bedeckt die Lust das wirkliche Wissen des Lebewesens und verwirrt es. Deshalb, O Arjuna, Bester der Bharatas, bezwinge gleich zu Anfang dieses große Symbol der Lust, indem du die Sinne regulierst und erschlage diese Zerstörerin des Wissens und der Selbstverwirklichung. Ja. Also, die Sinne werden reguliert. Ja. Krishna gibt eigentlich zwei Dinge. Ich muss mal sehen, ob ich das hier finde. An einer anderen Stelle sagt der Abhyasa, die ständige Übung und das Beschäftigen nach Regeln und Regulierung. Genau wie ein Fluss, der so fließt, so fließt auch unser Karma, unsere materiellen Wünsche in eine bestimmte Richtung zur Sinnbefriedigung. So, wenn man sie umlenken will, muss man einen Damm machen. Wir kennen das aus Norddeutschland, wenn wir Damme bauen. Die eine Seite des Dammes ist ständige Praxis und die nächste, die andere Seite ist Regulation. Das kann uns sehr helfen. Sadhana hat diese beiden Sachen. Es ist eine Abhyasa, ständige Bemühung und eine Regulation nach den Regeln der Bhakti-Tradition. Eine andere wichtige spirituelle Praxis für ein Sadhaka, über den ich heute gerne noch sprechen möchte, ist Satsanga. Satang prasangat mama virya sangvidu avanti hetka narasayana kata. Dieser Schluck sagt, in der Gemeinschaft von Devotees wird das Hören über Krishna wie ein Rasayana, wie ein stärkender Trank, der einen wieder etwas bringt oder wieder gesund macht. Satsanga ist auch ganz wichtig unter den Brahmacharis, dass sie zusammenkommen und spirituell Gemeinschaft pflegen. Wir haben gestern das sehr nice gemacht. Wir hatten ein schönes Treffen gehabt und haben sehr viel gechantet und zwischendurch Gebete gelesen. Eigentlich nur verschiedene Vaishnava-Gebete gelesen. Und war so eine sweet, süße Atmosphäre, wo man so zufrieden wurde im Leben. Und das ist ganz wichtig, dass die Devotees lernen, das Abenteuer von Satsanga zu bestehen. Eine wichtige Gemeinschaft, wo man shared. Es ist ein Abenteuer, weil man ja etwas kennenlernt übereinander und sich auch von seiner tiefsten Seite auch gerne zeigt. Satsanga. Brahmacharis ist sehr gut, wenn Brahmacharis zusammenkommen und wenn sie dann zusammenkommen, eine bewusste Bemühung unternehmen, Satsanga zu machen. Satsanga bedeutet nicht einfach nur über die besten Treibstoffe für benzinbetriebene Vans zu sprechen oder über verschiedene gute Sankirtan-Kleidung oder und so weiter, nicht, sondern dass man zusammenkommt und wie soll man sich ausdrücken, über eine gewisse Zeit reserviert, über diese spirituellen Dinge zu sprechen. Ich möchte euch einen persönlichen Tipp geben, den ich mit meinen Freunden wahrnehme. Wir nehmen uns immer verschiedene Texte, die uns inspirieren, und lesen davon und sprechen darüber. Zum Beispiel das Pratama und solche Dinge, die ganz tief zu uns sprechen. Satsanga. Es heißt, dass der unbeständige Geist wie Wasser ist und er fließt leider immer nach unten. Kennt ihr das? Der Geist sucht sich immer so ein niedriges Level irgendwo, der materielle Geist. Und Satsanga ist etwas, was dieses Wasser wieder erhebt. Mit anderen Worten, wir müssen uns darüber bewusst sein, wenn wir Satsanga pflegen unter equal-minded Devotees. Unser Geist würde es vorziehen, einfach über einfache Dinge zu sprechen, über Schuhsorten und ich weiß nicht, was wir in Deutschland können, da sind wir sehr pragmatisch, die Devotees, mit Schuhsorten, Handschuhe, Mücken, Routen, Wege, die praktischen Männerkatas, die praktisch was in der Welt erledigen wollen. Das Satsanga heißt bewusst, eine bewusste Bemühung. Man muss dabei vermeiden zu prahlen mit den Dingen, wie man will. Ich weiß so viele Schlokas, ich weiß so viel, sondern über Dinge, die ernsthaft sind, die aus dem Herzen kommen. Satsanga erhebt das, es heißt, der unbeständige Geist ist wie Wasser, so ein Bild, was ich mal gehört habe, das nach unten fließt, und Satsanga erhebt dieses Wasser. Bade die Augen, die Ohren und den Geist und den Körper im Gangeswasser des Satsanga. Ne? Die Ohren insbesondere und den Geist. Da möchte ich euch ein anderes ganz wichtiges Mittel für Brahmacharis sagen, wie sie praktisch den Geist nach oben bringen und mit dem Geist auch ihr ganzes Leben nach oben bringen. Und Karma und nicht? Wir sind noch immer bei Abhyasa und dem Folgen von Regeln und Regulierungen. Sehr wichtig für Brahmachari ist zu studieren. Im Sanskrit sagt man dazu Swadhaya, das regelmäßige Studium in den Heiligen Schriften. In der vedischen Zeit war es so, dass man auch Hymnen rezitiert hat, Stotras gechantet hat. Das ist ganz natürlich für Brahmacharis, die heiligen Hymnen und Mantren zu rezitieren. Und auch etwas zu studieren. Einen guten Tipp, den ich euch hier geben möchte, das ist etwas, was auf alle Fälle funktioniert. Wenn man ein Thema vorbereitet, dann studiert man automatisch die Hefte. Ich studiere jetzt die Bhakti Rasayana Shlokas wieder mal und will auch die Brahma Sanghita vorbereiten. Und dann studiert man etwas sehr, sehr schön. Und vor einiger Zeit habe ich Nektar der Unterweisung gemacht und muss sagen, man kommt da in eine sehr große Tiefe, weil man weiß, man will etwas präsentieren und man will die möglichen Fragen antizipieren, vorwegnehmen, die kommen. Das regelmäßige Studium ist ganz wichtig für den Geist. Eine andere wichtige Sache, die man machen kann, ist sich alleine an einem heiligen Ort aufhalten und über seine Beziehung zu Krishna meditieren. Nur durch die Gnade Krishnas kann die Lust aus dem Herzen vertrieben werden. Es ist manchmal gut, so auch für sich alleine zu sein als Brahmachari. Es ist interessant, im Harinam Chintamani spricht Bhaktivinoda Thakur über Methoden, wie man besser chanten kann. Und er erwähnt uns, dass es zwei Dinge hierbei gibt, die wichtig sind. Das erste ist, man soll mit Devotees Gemeinschaft pflegen und zusammen chanten, wenn man eine Chant-Reform macht. Und das zweite ist, man soll alleine für sich chanten. Manchmal scheint sich das zu widersprechen. Einmal sagt er mit mehreren und einmal sagt er alleine. Wenn man mit mehreren chantet, wird man sehr schnell auf eine gewisse Ebene erhoben, wenn die Gemeinschaft also spirituell ist. Und dann kann man auch alleine über seine Beziehung zu Krishna nachdenken. Eine Beziehung zu Krishna ist etwas sehr Privates und Persönliches. Deswegen ist beides wichtig. Sowohl mit mehreren, dass man durch die Kraft der mehreren erhoben wird, und dann auch alleine, dass man alleine gehen kann und sich bewegen kann und auf eine wunderbare Art und Weise sich über seine ganz eigene persönliche Beziehung zu Krishna bewusst wird. Ich möchte jetzt etwas über die Umwandlung von der Sexualität im sexuellen Drang sprechen, der nach wie vor etwas ist, was in diesem physischen Körper natürlicherweise vorkommt. Sex, wenn wir uns das mal ganz leidenschaftslos ankommen, ist ein schöpferischer Trieb. Es werden eigentlich Kinder damit erzeugt. So, wenn ein Devotee, ein zölibatärer Mönch, auf diese Art der Energie verzichtet, kann es sein, dass dieser schöpferische Trieb, der so stark ist, durch die Mauer des Verzichtes sich irgendwann mal gewaltsam einen Schub dadurch. Man muss also den schöpferischen Trieb umlenken und etwas anderes schöpfen. Zum Beispiel kreativ Krishna-Bewusstsein verbreiten. Seid kreativ als Brahmachari. Seid keine langweiligen grauen Männer. Kreativ. Man kann zum Beispiel auch schöpferisch sein, indem man predigt. Ich habe immer zu mir gesagt, warum soll man Kinder durch das Organ produzieren? Warum nicht durch den Mund? Guck mal, was anderes. Das ist schöpferisch. Man predigt einfach. Jean-Philippe, man creates children with the mouth. Man preaches. Man bringt. Also diese Schöpferischkeit würde ich mal gerne einen kleinen Brainstorm machen bei euch. Wie meint ihr, kann man die schöpferische Neigung auf spirituelle Weise engagieren? Was fällt im Krishna-Bewusstsein? Was fällt euch? Toshan. Autos ausbauen für Sanitan, die Volis. Das macht Toshan immer. Ja. Tagebuch schreiben. Spiritual Diaries. Man kann sich bemühen, ein Instrument zu lernen. Ich habe mich gerade gestern mit den verschiedenen Formen der Sannyasis beschäftigt. In der Shankara-Sampradaya, also in der Shankara-Tradition, da gibt es einen sogenannten Sarasvati-Sannyasi. Das sind Leute, die singen. Obwohl die so weltabgewandt sind, diese Sannyasis, singen die doch einfach. Die singen und spielen meistens die Wiener. Wunderschön. Wisst ihr, dass in der Zeit des mittelalterlichen Christentums die Mönche viel in Chorälen gesungen haben? Und weil die so viel gesungen haben, haben sie diese Energie positiv benutzt. Die ging in die Stimme. Und sie schlugen nur vier Stunden. Schlugen. Gut, was gibt es noch, schöpferisch zu sein?
Haben Sie das Lernen,
überhaupt etwas lernen, sei es Sanskrit, eine Sprache oder der Verse, können wir noch schöpferisch sein. Ja. Man kann kochen, kreativ beim Kochen sein. Und ja, unglaublich. Heute hatten wir einen kreativen Pfeffergebraucher. Ne? Ja, los, richtig kreativ losgepfeffert. Nein. Ja. Kochen kann man, also mit Spaß beiseite kochen. Rewriting, ja, das, ich weiß, dass das Swarup Maharaj, das er häufig macht. Ja? Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob das direkt aus unserer Tradition kommt. Da bin ich weiß es nicht. Ja. 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 Ich finde, was sehr gut ist, wie man das machen kann, man kann Briefe schreiben an Leute. Das ist unglaublich Das ist das, wenn man beim Schreiben einen Ausdruck sucht. Das mache ich persönlich. Ja. Ich weiß nicht, ob du genau... Ja, danke, Govindananda. Ich weiß nicht, ob ich genau klar gesagt habe. Ich plädiere sehr gerne dafür, möglichst in der Tradition erstmal zu forschen. Und man kann diese Dinge sicherlich zur Hilfe nehmen. Also ich will nicht mit einer begrenzenden Sicht die ausschreiten. Aber meine Antwort dir gegenüber war, wir suchen noch in der Tradition im Augenblick nach Kreativität. Oder Tradition oder dem. Ja? Alles, was von anderen Personen kommt, um dass man es mit Krishna versucht zu verbinden. Mhm. Olaf? Man kann kreativ Krishna verherrlichen. Die schönsten Luftgesänge. Ja?
Man kann sich Gedanken machen über die Fähigkeiten, die man hat, und kann dann Konzepte ausarbeiten, um das Krishna-Bewusstsein zu verbinden.
Ja, toll, hier kommt, toll, Alex, dass du dich immer so einbringst, ja. Das ist auch ein Konzept, was wir aus der Welt kennt, man, aber was sehr wichtig, das kann, lässt sich sehr gut sofort einsetzen. Seine eigenen Fähigkeiten studieren und sie dann einzusetzen, kreativ. Deity Worship, neue Dresses für die Deities. Mhm. Toshan, du hattest noch was? Ja. Bücher sollte man schreiben, ja. Prabhupada sagt das an einer Stelle, dass eines der Hauptaufgaben von Sannyasis ist, eine literary contribution zu machen. Eine Prabhupada hat uns sogar angewiesen, also das bezieht sich auch auf jeden, every day just write. Und er sagte dann, das sei Smaranam, dass man sich erinnert an das, was man gehört hat von den, und so eine Meditationsübung. Every day just write. Sexualität hat auch, kommen wir so langsam zum, oder sind noch Sachen? Meckes, was hast du? Ja.
Ja. Man kann auch noch malen, oder man kann auch was basteln.
Malen oder basteln für Krishna? Aha, ja. Das Daniel-Männchen haben wir immer gemacht. Ja, ja.
Man kann auch das Kreativität. Man kann auch nicht kreativ sein, selbst wenn man äußerlich viel kreativ tut. Das ist auch eine innere Haltung von Lebendigkeit.
Ja, also nicht einfach nur in die Tubat-Praxis hineingehen, sondern es muss eine innerliche Beteiligung dabei sein, von Nähe. Mhm. Das ist sicherlich auch ein wichtiger Punkt. Durch eine Tätigkeit kann man auch nach innen kommen. Es geht beides. Man kann von innen nach außen und von außen nach innen. Ja. Ein sehr wichtiger Punkt bei der Sexualität ist auch ein Ausdruck von Liebe. Es gibt verschiedene Formen von Liebe. Auf der untersten Ebene ist es wie Durst, wo man dem anderen ein Eigenrecht aberkennt, ähnlich wie wenn man ein Glas Wasser hat. Das fragt man nicht, ist es dir recht, dass ich dich trinke? Das schnappt man sich einfach und nimmt sich. Das ist diese fast besitzergreifende Liebe, diese vergewaltigende Liebe. Und es wird dann aber immer feiner und feiner, es wird zu Freundschaft, Maitri, Austausch und so weiter. So Brahmacharis müssen unbedingt mit dem Begriff Liebe umgehen können. Liebevoller Austausch miteinander. Rupa Goswami spricht hier von 6 Prinzipien des liebevollen Austausches. Wer könnte uns da geschwind helfen? Glaube ich, bekannt, ja? Geschenke annehmen und Geschenke geben. Prasadam annehmen und Prasadam geben. Ja, sich vertraulich mitteilen und auch solche Fragen zu stellen. Diese Liebe ist eine ganz wichtige Thematik für den Brahmacharya. Merkt ihr, es geht, geht hier um die Umwandlung. Wir müssen das, was real vorhanden ist, Lust und Liebe, zu Deutsch gesagt, oder der Schöpfer, ich will mal lieber der schöpferische Trieb und der emotional zuneigungsvolle Trieb. Wir müssen damit was machen, sonst wird er auf diesen, wird er gefangen bleiben auf den unteren Ebenen. Das ist wichtig. Ich habe mal vor einiger Zeit eine für mich interessante Studie gemacht, auch in einer andere Tradition, in die christliche Tradition. Und da hatte ein Mönch sehr nice gesprochen. Er hatte gesagt, er hat die Erfahrung gemacht, dass die Mönche, die nur so für sich im Kloster bleiben und für sich selber schauen und ihren Fortschritt, sehr oft ein bisschen kauzig werden. Das ist seine Erfahrung gewesen. Aber diejenigen, die wirklich nach draußen gehen und sich bemühen, to care, sich zu sorgen um andere, dass die sehr, sehr gut rauskommen. Das war seine Beobachtung. Er hat sich er hat daraus Schlussfolgerungen gezogen, die eigentlich auch die sind allgemein gut und ein Allgemeinplatz für alle spirituellen Menschen. Im Buddhismus lernt man Mitgefühl als eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft, um die Defilements, sagt man da, die Verunreinigung zu überwinden. Und wir hören, dass Krishna sehr zufrieden ist, wenn seine Devotees mit Mitgefühl auf andere zugehen. Im dritten Kanto ist dann ein sehr schöner Text, dass der Vaishnava alle ermutigen sollte, komm, lass uns leben im Krishna-Bewusstsein, nicht? Und sich um Leute kümmern sollte, to care of Leute. Das ist eine gute Art, mit der Liebe umzugehen. Ich habe immer wieder gesehen in der kurzen Erfahrung, die ich in dieser Bewegung habe, kurz ist nicht genau das Wort, was ich sage, der Zeit, die ich bewusst das beobachte, dass er sehr oft Leute, die sich nicht mehr wohlfühlen im Brahmachari-Ashram, eigentlich, sagen wir mal, sich sehr alleine fühlen. Lonely, 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 lonely. Habe ich immer wieder gesehen und ich habe gemerkt, ja, woran, du bist doch mit so vielen umgeben, ist ja fast so, ist ja sehr viel. Nein, ich bin allein. Es liegt daran, dass sie wirklich allein auf sich zurückgeworfen sind. Man muss sich um andere kümmern, als Brahmachari. Ganz wichtig. Sonst werden diese starken Sachen, die da sind, diese starken Triebe sozusagen, die Pushings, einen herumpushen. Man nimmt diese wie ein Aikido-Meister und nimmt die Kraft dieser Dinge und macht etwas Aufbauendes damit. Ein schöner Punkt, glaube ich, oder? Gut. Ich möchte jetzt nochmal, ja, das tue ich in den nächsten Bereich. Kann mir jemand mal, ich habe gleich in der nächsten Teil einen total starken Punkt. Das ist BM. Ja. So, das sind einige Dinge, die ich so im Bereich der Umwandlung habe. Mein Beispiel, was ich aus der Gita nehme, ist das Beispiel eines Flusses, dem man nicht einfach stauen soll, sondern umlenken soll, indem man ihnen einen Damm gibt, Abhyasa, und den Folgen von Regeln und Regulierungen. So kann der Geist kontrolliert werden im Krishna-Bewusstsein. Es ging mir darum, euch einige Dinge dazu erzählen, die dazu führen, das Wasser der Weltlichkeit auf eine hohe Stufe zu bringen. Also ein Wasser kann ja durch Sonnenschein als Nebel irgendwo existieren oder als Wolke. So kann auch beherrscht der Brahmachari die Kunst, seine Geschlechtlichkeit, die ja sicherlich da ist, zu etwas sehr hohem zu machen. Das wirkt. Das ist durchaus legitim. Das ist durchaus erprobt. Ein altes Mittel in allen Kulturen. Es geht wirklich bei der ganzen Thematik des Brahmacharis, wie der in der Praxis damit umgeht, mit der Geschlechtlichkeit von sich, darum etwas zu erheben und dadurch umzuwandeln. Das Beispiel von dem Verdunst von Wasser ist sehr, sehr gut. Das muss man bewusst machen.